Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio, unserem Bibelpodcast. Mein Name ist Christel Köhler, ich bin Neutestamentlerin.
Und ich bin auch wieder mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steine und ich bin der Alttestamentler. Und wie gewohnt bereiten wir uns gemeinsam mit euch auf die drei biblischen Texte des nun kommenden dritten Fastensonntags vor. Und ich will unsere Beschäftigung mit den drei Texten mit einer sehr allgemeinen Feststellung beginnen. Wir Menschen suchen alle nach Sicherheit. Wir wollen sozusagen ein doppeltes Netz haben, um sicher gehen zu können. Und das ist auch nicht anders in unserem Glauben. Da wollen wir auch Sicherheit gewinnen. Wenn wir aber die drei Texte jetzt gemeinsam durchgehen werden, werden wir merken, es gibt falsche Sicherheiten, es gibt Sicherheiten, die lullen einen ein und es gibt eine Sicherheit, die lässt sich nicht so wirklich greifen, ist aber da. Kurzum, das war jetzt sehr mysteriös, aber das ist unser Einstieg in die drei Texte. Und los geht's.
Wir versuchen jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel dieses Absicherns und dieses Bedürfnisses nach Sicherheit zu bringen und steigen ein mit dem Evangeliumstext. Wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, und wir sind in einer grundsätzlichen Phase des Evangeliums, wo es an vielen Stellen, apropos Sicherheit, darum geht, was ist denn eigentlich die richtige Lebensentscheidung? Woran merke ich denn, dass ich die richtige Entscheidung treffe oder auf dem richtigen Weg bin? Und da steigen wir ein, hier in einer Situation, die historisch übrigens überhaupt nicht so richtig belegt ist, dass nämlich einige Menschen zu Jesus kommen und davon berichten, dass also Pilatus Galiläer getötet hätte und deren Blut mit dem Blut der Opfertiere vermischt hätte.
Ob es passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht ist es passiert, vielleicht nicht. Eine zweite Sache, genauso. Wir wissen nicht, ob sie passiert ist oder nicht. Da soll ein Turm eingestürzt sein und viele Menschen in Jerusalem sollen gestorben sein. Also wir haben zweimal den Bericht in den Worten Jesu, dass etwas Furchtbares passiert ist und einzelne Menschen einen furchtbaren Tod erlitten haben. Und jetzt könnte man, aus dem Alten Testament herkommt, sagen, ja, das ist ja der bekannte Tun-Ergehen-Zusammenhang aus dem weisheitlichen Schrifttum. Kurzum, die, die Böses tun, bekommen ein böses Ende. Simple Sache, so einfach ist die Sache erklärt. Aber Jesus sagt nein.
Er sagt nicht nur Nein zum Tunergehen zusammen, er sagt vor allen Dingen, ihr könnt keinen Rückschluss ziehen aus dem, was ihr da erlebt. Ja? Also der Tunergehen-Zusammenhang würde ja sagen, okay, die haben eine Sünde begangen, also ist ihnen etwas Schreckliches passiert. Und dann wiederum in die andere Richtung gedacht, wenn wir oder die, die jetzt mit Jesus sprechen, wenn die ja noch leben, dann müssten die ja sündenfrei sein, weil ihnen geht es gut, also sind sie offenbar auch ohne Fehlverhalten. Und das genau funktioniert so nicht.
Jesus wendet den Zeigefinger von den Opfern hin zu denen, mit denen er redet und sagt dann in beiden Fällen sehr, sehr deutlich, nein, sage ich euch. Vielmehr werdet ihr genauso umkommen, wenn ihr nicht umkehrt.
Heißt nichts anderes, ja, euch geht es jetzt gut, aber seid euch nicht zu sicher, dass euer Gutgehen gerade darauf beruht, dass in eurem Leben ja nichts schief läuft. Ja? Denn das ist ja der Rückschluss, den die Leute, mit denen Jesus hier spricht, für sich ziehen. Er sagt, nee, so ist es nicht, sondern jeden Tag immer wieder neu müsst ihr überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg, einmal auf dem Weg gewesen zu sein, einmal umgekehrt zu sein, einmal gesagt zu haben, ich versuche mich von allem Fehlverhalten Gott und den Mitmenschen gegenüber fernzuhalten. So einfach funktioniert es nicht. Es ist ein immer wiederkehrender Prozess, sich selbst auch abzusichern durch das eigene Verhalten. Ich bin auf dem richtigen Weg. Und das ist das, was Umkehr meint.
Umkehr, man nennt es auch Metanoia mit dem schönen Fachbegriff aus dem Griechischen, ist eben diese ständige Erneuerung in der Beziehung zu Gott. Dieses ständig Ja sagen, dieses ständig gucken, wo stehe ich, wie verhalte ich mich. Und auch, welche Früchte bringe ich in meinem Leben hervor? Und das war die perfekte Überleitung, weil das Evangelium geht nämlich weiter mit einem wunderschönen Gleichnis.
Das bringt es vor allen Dingen schön ins Bild, was davor ja doch etwas kompliziert erklärt wird. Die Auflösung des Tun-Ergehen-Zusammenhangs beziehungsweise die Idee, dass man ihn nicht rückwärts betrachten kann und daraus keine Sicherheit ableiten kann. Wir haben hier einen Weinberg. Sehr schön. Und im Weinberg steht ein Feigenbaum.
Auch sehr schön, schon idyllisch, wunderbar idyllisches Bild. Das Problem aber nun ist, der Feigenbaum bringt selbst nach 3 Jahren keine Früchte dar. Und da wird der Gutsbesitzer sauer und sagt, ja, wer keine Früchte hervorbringt, der muss ausgerissen werden aus dem schönen Garten und Platz machen für andere Pflanzen.
Jetzt ist aber der Weinbergbesitzer, von dem hier in diesem Gleichnis die Rede ist, nicht derjenige, der Tag für Tag im Weinberg arbeitet. Er besitzt ihn ja nur. Es gibt nämlich noch den Winzer im Gleichnis. Und der hat einen viel höheren Erfahrungswert mit diesem Feigenbaum. Der sieht, wie der sich entwickelt hat über die 3 Jahre, sieht quasi auch das Tagtägliche sich entwickeln. Und der sagt, entgegen dieser Weisung des Weinbergbesitzers, hau ihn nicht um. Ja, sondern lass ihn dieses Jahr noch stehen. Dieses Jahr. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen.
Der Winzer sagt also, ich will noch weiterarbeiten. Ich will ihn noch weiter bearbeiten, vor allem den Baum, damit der Baum, und das ist jetzt der wichtige Punkt, der Baum selbst die Frucht hervorbringen kann. Das kann der Winzer ja nicht. Der Baum muss diese Frucht wirklich hervorbringen. Und dafür hat er sozusagen einen letzten Aufschub bekommen. Das heißt gleichzeitig, ja, da ist die Chance der guten Frucht, die noch kommen kann. Aber gleichzeitig, das heißt auch, die Axt schwebt mit in diesem Bild weiter. Und das Gleichnis endet offen. Wir wissen nicht, ob der Feigenbaum nun eine gute Frucht hervorbringen wird oder zu Feuerholz werden wird.
Wir wissen ehrlich gesagt ja noch nicht mal mehr, ob der Weinbergbesitzer auf den Vorschlag des Winzers eingeht und sagt, okay, komm, dieses Jahr gebe ich ihn noch. Was wir aber erleben ist, nach diesem Einstieg über den Tun-Ergehen-Zusammenhang und eine falsche Sicherheit, in der man sich wiegen kann, im ersten Teil des Evangeliums, dass im zweiten Teil uns in diesem Gleichnis vom Feigenbaum eine Art Experiment vorgestellt wird, eine Art Aufschub dargestellt wird. Also, ich vertraue auf das, was hier grundgelegt ist, aber das, was hier grundgelegt ist, im Pflanzen, im Düngen, im sich darum sorgen, das muss irgendwann sich auch zeigen und bewähren. Und da sind wir tatsächlich eigentlich schon beim Sprung in die zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief.
Weil die beiden Teile, die wir gerade besprochen haben vom Evangelium, fließen meiner Ansicht nach wunderschön in einen Vers. Wir hatten eben gesagt, beim Evangelium geht es im ersten Teil um eine falsche Sicherheit und im zweiten Teil eben um die Frage des Fruchtbringens bzw. zu Fall kommen. Und das wörtlich wunderbar fließt das in Vers 12 der zweiten Lesung. Wir sind im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth:
Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt.
So, das ist jetzt wieder so eine allgemeine Sentenz, würde wunderbar ins Buch der Weisheit passen, wunderbar ins Buch der Sprichwörter. Aber wir machen jetzt mal einen Ritt durch sozusagen die alttestamentliche Heilsgeschichte, weil das macht Paulus nämlich. Der Text, den wir da am Sonntag hören, nimmt uns mit durch den ganzen Exodus sozusagen und verweist, wie viel Sicherheit das Volk Israel doch hatte. Mit den Vätern ist er aus Ägypten ausgezogen. Da war diese Wolke, diese wunderbare Wolkensäule, die durch die Wüste gezogen hat. Das Schilfmeer wird angespielt. Durch das Schilfmeer hat er das Volk gerettet. Mose hat sie angeführt. Sie hatten Manna. Sie hatten Wasser aus Steinen. Aber dann kommt schon der erste Magenschlag in Vers 5. Die ganze Zeit, wenn man gut zuhört, steht da alle. Alle waren unter der Wolke, alle sind durchs Meer gezogen, alle haben gegessen, alle haben getrunken. Aber dann in Vers 5 heißt es, Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste umkommen.
Jetzt sind wir an einem spannenden Punkt hier in diesem ersten Korintherbrief und vielleicht auch ein bisschen so in der Art und Weise, wie Paulus seine Theologie in Kontinuität zu seinem eigenen Glauben versucht aufzubauen und gleichzeitig ja auf eine Gemeinde hin, die überhaupt nicht von Abraham und Mose als unseren Vätern sprechen kann, weil die Gemeinde in Korinth mehrheitlich nicht aus dem Judentum stammende Christen sind. Aber wir gucken erst auf den Vers 5. Gott aber hatte an den meisten von ihnen keinen Gefallen. Das klingt vielleicht, wenn man das so einfach mal liest, sehr willkürlich. Ja, also Gott sortiert so ein bisschen aus. An denen hat er keinen Gefallen. Da ist irgendwie, die schielen ein bisschen oder die haben dieses oder jenes oder was auch immer. Also irgendwie, ja, ich sag jetzt mal bewusst ein bisschen willkürlich. An den meisten hatte er keinen Gefallen und dann lässt er sie auch noch in der Wüste umkommen. Es ist eine bewusst etwas verkürzte Darstellung des Paulus hier, des Verfahrens warum oder der Tatsachen warum, also nicht alle am Ende, die durch die Wüste ziehen, auch das gelobte Land erreichen. Dabei hat es weniger etwas mit einem willkürlichen Aussieben dieser Exodus-Gemeinde zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass das Volk Israel an ganz, ganz vielen Stellen, trotz all dem, was geschenkt worden ist, das haben wir ja schon in den ersten Versen dieses Lesungstextes gehört, dass das Volk Israel trotz dieser Dinge tatsächlich immer wieder murrt. Paulus schreibt später auch von der Gier, die das Volk hat. Also es braucht ein immer mehr, ein immer mehr, ein immer mehr, nicht nur an Gaben, sondern auch an Sicherheiten im Übrigen. Und das ist etwas, was Gott eben nicht besonders gut gefallen hat. Und das ist der Grund, warum dann tatsächlich nicht alle aus der Exodus-Gemeinde das gelobte Land erreichen.
Und das macht der Paulus ja sehr, sehr geschickt, weil er setzt voraus, dass seine Leser eben die Exodus-Geschichte auch kennen. Und er zählt all die positiven Sachen auf, die Gott gemacht hat, und kommt dann mit dem schnellen Hinweis darauf, dass ja tatsächlich die Wüstengeneration nicht ins Heilige Land hineinziehen durfte und Gott gesagt hat, nein, ihr werdet in der Wüste sterben, weil, und da sind wir wieder im Buch Exodus, ja vom Anfang an, kurz nach der Rettung aus dem Schilfmeer, Israel immer wieder gemurrt hat. Sie murrten. Sie sagten, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben, ach, wären wir doch zurück gewesen. All die Sicherheiten haben sie nicht in ihrem Glauben festigen können, sondern sie haben immer nach etwas anderem gegiert, obwohl sie alles hatten. Und das sagt Paulus sehr, sehr deutlich, eben wenn er hier sagt, ja, guck mal, die hatten alles, aber selbst die haben es nicht ins heilige Land geschafft. Und dann sagt er in Vers 10 direkt an die Gemeinde gerichtet, murrt nicht, seid nicht so wie unsere Vorgänger, die da aus Ägypten hinausgezogen sind. Giert nicht nach etwas anderem, sondern steht fest in diesen Sicherheiten und fallt eben nicht da rein.
Wir haben jetzt in den ersten beiden Texten, also den beiden neutestamentlichen Lesungstexten am dritten Fastensonntag, unterschiedliche Facetten dieses Suchens nach Sicherheit oder des sich selbst Absicherns erlebt. Wir haben festgestellt im Evangelium, dass die Menschen schnell einen Rückschluss ziehen aus ihrem eigenen gerade guten Ergehen, aus der Tatsache, dass es ihnen gut geht, dass sie vermutlich ja alles richtig machen in ihrem Leben. Und da lernen wir von Jesus, na, so einfach ist es nicht. Ihr müsst jeden Tag neu auf euer Verhalten gucken und umkehren und immer wieder euch selbst hinterfragen, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid, ob ihr euch noch in Sicherheit wägen dürft, so könnte man vielleicht auch sagen. Und wir erleben in der zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief, diese immer wiederkehrende Suche des Wüstenvolkes, so erzählt es der Paulus hier, nach Sicherheiten und gleichzeitig, dass dieses immer und immer und immer wieder Suchen nach Sicherheiten ja auch durch etwas, was von außen kommt, tatsächlich zum Fall der meisten führt, die dann eben das gelobte Land nicht erreichen. Paulus will uns damit eben sagen, wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt, so sagt er im letzten Satz, überlegt selbst, ob ihr feststeht oder ob ihr das Feststehen euch von außen nur zusprechen lässt oder ob ihr diese Sicherheit nicht euch selbst auch dadurch erwirkt, dass ihr immer wieder umkehrt, um beide Texte nochmal zusammenzufassen.
Und jetzt, nachdem wir den schnellen Durchgang mit Paulus durch das komplette Buch Exodus gemacht haben, sozusagen nicht nur durch Exodus, sondern durch Exodus bis Deuteronomium durch, gehen wir jetzt an den Anfang des Exodus-Geschehens und wir gehen in die erste Lesung aus dem Alten Testament. Da sind wir aus der doch uns allen gut bekannten Szene des brennenden Dornbusches. Man nennt es immer den brennenden Dornbusch, aber eigentlich geht es da um was anderes. Es geht um die Namensoffenbarung. Gott offenbart seinen Namen auf sehr kryptische Art und Weise. Und warum macht er das? Weil Mose eben eine Absicherung haben möchte. Mose wird da berufen und soll zum Volk Israel gehen. Und da sagt er, ja, aber wenn ich da gehe, in wessen Autorität komme ich denn da? Ich brauche doch irgendwas, eine Sicherheit, wo ich sagen kann, ja, ja, ich komme im Namen des. Ihr müsst mir glauben. Und dann fragt er eben wirklich auch, dass dieser direkte Einstieg, den wir jetzt mal wählen in diesem Text.
Du sprichst von Vers 13 hier im dritten Kapitel. Da heißt es dann nämlich, da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Mose steigt hier etwas unvermittelt ein. Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen. Das klingt so, okay, du hast mich überzeugt. Am Sonntag in dem Text ausgelassen sind einige Verse, das habt ihr vielleicht gemerkt, wenn ihr euch den Text auch schon durchgelesen habt. Es gibt in diesem ganzen Gespräch zwischen Gott und Mose schon an anderen Stellen diesen Versuch, immer wieder auch sich eine Sicherheit zu verschaffen. Und es ist im Prinzip so ein Resümee des Mose, okay, du hast mich so weit überzeugt, aber, das lernen wir hier eben auch, was soll ich denn sagen, um auch den anderen eine Sicherheit zu geben? Was soll ich ihnen sagen, fragt Mose.
Und er sucht diese Sicherheit im Namen Gottes. Wenn man genau in den hebräischen Text guckt, steht da nicht, wie heißt er, sondern was ist sein Name? Was ist seine Bedeutung? Wofür steht er? Wofür steht dieser Gott, der mich da sendet? Weil er hat sich ja vorher im Text dem Mose schon vorgestellt. Er hatte gesagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose weiß, wem er da begegnet. Aber er sucht einen Namen, er sucht eben eine Zusicherung. Wofür stehst du? Was kann ich denen verheißen? Und dann kommt eine sehr kryptische Antwort. Ich bin, der ich bin. Sogar so kryptisch, dass man ganz verschieden übersetzen kann. Man kann sagen, ich werde sein, wer ich sein werde. Man kann so machen wie die griechische Übersetzung. Ja, ich bin der Seiende, ich war immer, ich werde immer sein. Das ist eine Antwort, die hilft keinem wirklich im ersten Moment.
Und es hilft auch nicht weiter, dass Gott es dann auch selber nochmal umformuliert. Das heißt dann, und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Ja, also da ist es nochmal verkürzt in dieses Ich Bin als der Name, als das Programm. Aber, und das finde ich ganz spannend, dieses der Ich Bin hat mich zu euch gesandt, der verrät ja auch etwas über das Programm dieses Gottes, der seinen Namen etwas kryptisch offenbart. Denn darin steckt ja, der Daseinende, um es jetzt mal sehr, sehr abstrakt auszudrücken, ist aber einer, der sich kümmert, der hört, der da ist und der auch eine Entscheidung fällt für sein Volk, denn er sendet ja den Mose.
Und da ist es wirklich mal wieder schade, dass uns die entsprechenden Verse fehlen, denn dieses Wort, der Ich Bin, Ehyeh, kommt vorher schon vor. Es ist nämlich die Zusage Gottes an Mose, ich werde mit dir sein. In dieser Zusage, ich werde mit dir sein, steckt genau dieses, der Ich Bin drinne. Und dann sagt Gott sozusagen, ich bin, wie du es gerade schön gesagt hast, ich bin derjenige, der mich kümmert. Ich bin bei euch. Und das Entscheidende an diesem Ich bin bei euch ist wirklich, dass etwas durch die Zeit hindurch geht. Denn Gott setzt noch weiter an und sagt noch mehr. Er sagt nämlich, der Herr, also das ist der Gottesname, JHWH, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Und was bedeutet das denn? Warum wird hier am Anfang des Buches Exodus, wo es jetzt um den Auszug Israels aus dem Sklavenhaus geht, warum werden jetzt die ganzen Erzeltern nochmal erinnert?
Weil es eine Kontinuitätsgeschichte ist. Und das ist das Spannende hier. Und ich habe den Till ein bisschen genötigt, das darf ich jetzt sagen aus dem Vorgespräch, dass wir gerade mit dieser kleinen Frage am Ende des Mose beginnen, diese Sicherheitsfrage, weil wir so auf den großen Aspekt des Textes am Ende nochmal zu sprechen kommen. Dass Gott nämlich ein Gott ist, der Sicherheit gibt, der sagt, ich bin doch der Gleiche, ich bin doch der, der immer schon da war. Und deswegen sagt er eben, ich bin doch der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Ich zeige mich dir doch immer wieder. Und ich finde, wenn man nochmal auf diese Dornbusch-Geschichte schaut, dann ist das Spannende ja auch, also ich sage jetzt mal, Gott hat ja nicht einfach sich irgendwo in den Dornbusch quasi niedergelassen und lässt den brennen, um sich da zu offenbaren und guckt mal, wer vorbeikommt. Es ist ja eine gezielte Offenbarung an diesen Mose, weil er in ihm sieht, dass dieser Mose das Potenzial hat, trotz aller Schwierigkeiten, die wir von ihm oder an ihm auch kennenlernen werden, dass der das Potenzial hat, dieses Volk aus der Not herauszuführen. Gott will dem Volk eine Sicherheit geben, deswegen offenbart er sich.
Und oft liest man solche Texte ja und setzt sich direkt in die Person hinein. Okay, wie reagiert Israel, wenn die hören, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt? Oder wie geht Mose damit um? Aber hier, wenn wir diesen Text am Sonntag lesen, lohnt es sich wirklich einfach, den großen Rahmen wahrzunehmen und zu sagen, wir sind Leser, wir kennen das Buch Genesis, wir kennen das Buch Exodus und da passiert etwas Wunderbares beim Lesen. Weil du hast gerade schon gesagt, nicht irgendwo offenbart sich Gott, sondern einem brennenden Dornbusch oder in einem brennenden Dornbusch am Gottesberg Horeb. Da wird der Leser direkt vorausgeworfen und gesagt, ja, der Horeb, das ist ja der Sinai, da, wo später Gott seinen Bund mit dem Volk in Exodus 19 schließen wird, dass das erste Ziel nach dem Auszug Ägypten ist. Wir werden also in die Zukunft direkt reingeworfen als Leser. Und aber durch die Namensgebung, beziehungsweise durch die Offenbarung des Namens und die Deutung des Namens, werden wir zurückgewiesen ins Buch Genesis. Und da erkennen wir diese Kontinuität, von der du eben sprachst. Eben der Gott Abrahams, Gott Isaak und Gott Jakobs hat diesen Erzeltern zwei Sachen versprochen. Aus euch wird ein Volk hervorgehen und euch ist ein Land verheißen. Und genau dann, wenn der Dornbusch brennt, ist eine Sache schon passiert. Israel ist wirklich zu einem Volk geworden. Die Nachfahren Jakobs sind in Israel ein Volk geworden. Und das Zweite steht jetzt aus. Gott wird Israel aus Ägypten hinausführen und dann im Buch Josua ihnen das verheißene Land übergeben. Und das ist genau diese Kontinuität, die drinsteckt, wenn er sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der sich bereits Abraham offenbart hat Und ich werde auch der sein, der genau das umsetzen wird. Ich stehe zu meinem Wort. Ich verpflichte mich mit meinem Namen zu meinen Verheißungen. Ich bin deine Sicherheit. Ich bin nicht greifbar. Du kannst mich nicht einfach klein machen, definieren etc. Du kannst mir nur vertrauen. Vertrauen darauf, dass mein Wort feststeht durch die Zeit hindurch, weil ich mit meinem eigenen Wesen dafür einstehe. Ich bin, der ich bin.
Mit diesem Schlusswort quasi aus dem Text selbst wage ich nochmal einen kurzen Bogen durch die drei Texte. Es geht uns um die Frage nach Sicherheit, nach einem Sicherheitsbedürfnis, das wir Menschen einfach haben. Ja? Wir brauchen immer wieder Sicherheiten. Wir lernen aber auch aus den Texten, dass das okay ist, immer wieder Sicherheiten, nach Sicherheiten zu suchen. Und trotzdem sagt uns der Text auch, aber lullt euch selbst nicht in Sicherheit ein, sondern bleibt Menschen, die sich immer wieder hinterfragen, die auch immer wieder überlegen, worauf fußt denn meine Sicherheit? Eigentlich nur aus meiner eigenen Selbstzufriedenheit oder aus einer Zusage Gottes oder aus dem, wie ich selber auch versuche, mein Leben mit Gott zu gestalten. Und bei allem Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit ist das Schöne, dass uns eben dieser Exodus-Text zeigt, par excellence und viele anderen Stellen der Schrift, dass wir eben auch an einen Gott glauben dürfen, der uns immer wieder Sicherheit schenkt, der uns zwar auch immer wieder herausfordert, der aber sagt, die größte Sicherheit, die ich geben kann, ist, dass ich der Ich bin da Gott bin und dass ich nicht einfach nur da bin, sondern dass ich mit euch da bin.
Und damit gehe ich direkt jetzt mal vorwärts zu meinem Vers, den ich mitnehmen möchte am Sonntag, weil der passt vielleicht ganz gut zu dem, was du am Ende gesagt hast. Wir sind hier in der großen Heilsgeschichte. Gott offenbart sich als der Gott der Kontinuität, der sich durch die Heilsgeschichte als der erweist, der er ist. Bei der ersten Lesung gefällt mir aber besonders ein Aspekt. Wir haben jetzt viel darüber geredet, dass JHWH eben der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Es ist der Gott, der die Landverheißung verwirklichen wird, der mit Israel zieht. Als er sich aber vorstellt, dem Mose, ist er nicht erst der Gott Abrahams, sondern es heißt in Vers 6, dann fuhr er fort und sagte, ich bin der Gott deines Vaters. Gott sagt sehr, sehr deutlich hier, ich bin Teil deiner Geschichte, wer du bist und wo du hingehst. Ich bin natürlich der Lenker der großen Heilsgeschichte, aber auch im Kleinen, bei dir. Ich sende dich aus und ich war schon mit deinem Vater. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Anlass, auch darüber nachzudenken, wo Gott im Kleinen bei uns im Leben gewirkt hat, beziehungsweise bei mir gewirkt hat. Wo eben Gott der Gott meiner Eltern war, wie mich das geformt hat, wie das mein Gottesbild geformt hat. Weil das ja auch wichtig ist, dahin kehre ich auch immer ein bisschen zurück. Das, was mir mitgegeben wurde, wenn ich umkehre, wohin kehre ich denn um? Zu dem, was ich erfahren habe, als Gegenwart Gottes in meinem Leben. Nicht nur in der Heilsgeschichte, sondern in meiner Familie, in meinem Leben. Und damit dann auch zu fragen, sehr persönlich, zu sagen, okay, wo war denn dieser Gott, der Gott meines Vaters, meiner Mutter, meiner Familie? Und damit auch, wer ist dieser Gott, den ich mein nenne? Mein nenne nicht als Besitz, sondern in der Beziehung. Das ist vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, weil es einfach da auch so schön im Text steht. Ich bin der Gott deines Vaters. Ich habe schon eine Geschichte mit dir.
Ich nehme einen anderen Aspekt mit aus dem Evangelium und gehe nochmal auf den Vers 8 und 9, also das Ende des Evangeliums. Ich habe viel Sympathie für diesen Winzer, der eben sagt, lass den Feigenbaum noch stehen, ich will nochmal umgraben, ich will nochmal düngen, aber dann, wenn dann nichts passiert, dann lass ihn umhauen, ja? Dann ist auch seine Chance verwirkt. Dieses immer wieder neu eine Chance geben, finde ich, ist eine Grundhaltung des Lebens. Aber gleichzeitig ist auch eine Grundhaltung hiermit vermittelt, ich muss irgendwann auch eine Entscheidung treffen. Das heißt, ich kann auch nicht alles auf die lange Bank schieben und immer sagen, naja, vielleicht wird es ja noch, vielleicht wird es ja noch, vielleicht wird es ja noch, sondern irgendwann muss ich für mich selbst vielleicht auch eine Sicherheit schaffen. Das ist meine Linie, das ist mein Umgang mit Dingen, mit Menschen. Und dieser Winzer, der nochmal so ein bisschen was raushandelt, der hat diesen Experimentiercharakter drin und trotzdem die Perspektive, am Ende muss eine klare Entscheidung stehen.
Wenn ihr jetzt noch Lust habt, könnt ihr unten in die Shownotes reingucken. Dort findet ihr die drei biblischen Texte zum Nachlesen und auch den Link jeweils rüber zu unserer Homepage, wo ihr die Einzelkommentierung nachlesen könnt und euch so nochmal in die drei Texte vertiefen könnt.
Wir wünschen euch weiterhin eine gute und segensreiche Fastenzeit und viel Freude beim Bibelentdecken.